Gemeinde im Aufbruch, so wollte ich eigentlich starten. Viele neue Menschen kommen zurzeit dazu, bringen ihr Engagement, bringen gute Ideen ein. Die Legostadt und der Familiengottesdienst haben viele Kinder und Eltern angezogen, die teilweise noch nie bei uns waren, schon gar nicht in einem Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart und es gesehen habt. Ich hoffe, denn es war eine wunderschöne Atmosphäre. Vergangenen Donnerstag war ich in einem neu gegründeten Hauskreis junger Erwachsener, die topfit sind und sich freuen, miteinander im Gespräch zu sein. Gleichzeitig ist ja jeder Aufbruch, und besonders der von Gemeinden, geprägt von vielen Unsicherheiten. Es ist typisch für solche Zeiten, Zeiten des Aufbruchs, dass auch Konflikte entstehen. Die Gemeinde fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Wir sind aufgebrochen. Aber ehrlich gesagt, wir wissen noch nicht so ganz genau, wohin die Reise eigentlich geht. Das ist nicht leicht auszuhalten. Aber glaubt mir, für die Gemeinde Jesu ist das gar nichts Besonderes. Schon die ersten Christen mussten immer wieder aufbrechen und fanden das nicht leicht. Die Grundlage meiner Predigt ist heute ein langer Text, das 10. und 11. Kapitel der Apostelgeschichte. Also von daher setzt euch bequem und hört zu. Es ist nämlich gut, wenn wir uns in unsicheren Zeiten am Wort Gottes orientieren. Dann hören wir die Stimme Gottes klarer. Wir können Vertrauen fassen und ihm folgen. Denn er ist unsere Sicherheit, Gott selbst, sonst niemand. Auch wenn das manchmal schwer auszuhalten ist. Aber er hat uns berufen und er ist unsere Sicherheit und er wird uns begleiten. Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr hatte er eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte: Cornelius. Erschrocken blickte er den Engel an und fragte: Warum kommst du, Herr? Der Engel antwortete: Gott hat genau gemerkt, wie treu du betest und wie viel Gutes du den Armen tust, und er will dich dafür belohnen. Darum schicke jetzt Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der sein Haus unten am Meer hat. Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Cornelius 2 Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte, und schickte sie nach Joppe. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich die Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach des Hauses, um zu beten. Da wurde er hungrig und wünschte etwas zu essen. Während man etwas zubereitete, geriet er in Ekstase, also gemeint ist so in eine Vision, und er sah den Himmel offen und eine Art Gefäß herabkommen, wie ein großes Leinentuch, das an seinen 4 Enden gehalten auf die Erde herabgelassen wird. Darin befanden sich alle möglichen Vierfüßler und Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme ertönte und sagte zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum ertönte die Stimme, sagte ein 2. Mal zu ihm: Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Dies geschah noch ein 3. Mal, dann aber wurde das Gefäß in den Himmel hochgezogen. Während Petrus noch unschlüssig war, was die Vision, die er gehabt hatte, bedeuten sollte, da standen schon die Männer am Tor, die von Cornelius geschickt waren und sich zum Haus des Simon durchgefragt hatten und fragten mit lauter Stimme, ob ein gewisser Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Petrus war wegen der Vision noch in Gedanken versunken, da sagte der Geist zu ihm: Da sind 3 Männer, die suchen dich. Wohlan, steh auf, geh hinunter und zieh ohne Bedenken mit ihnen denn ich habe sie gesandt. Petrus macht sich dann auf den Weg, ich kürze ein bisschen. Am Tag drauf kam er nach Caesarea. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie schon. Als Petrus unter der Tür stand, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich voller Ehrfurcht ihm zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und im Gespräch mit ihm trat er ein und fand viele Leute versammelt. Und er sagte zu ihnen: Ihr wisst, wie unstatthaft es für einen Juden ist, mit einem Fremden aus einem anderen Volk zu verkehren oder gar in sein Haus zu gehen. Mir aber hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gewöhnlich oder unrein nennen soll. Darum bin ich, ohne zu widersprechen, gekommen, als du nach mir schicktest. Ich würde nun gern erfahren, aus welchem Grund ihr mich habt kommen lassen. Aus welchem Grund du kommst, sehe ich. Ich danke dir. Dankeschön. Cornelius erzählt von seiner Vision, von dem Engel, und Petrus begreift. Petrus tat seinen Mund auf und sprach: Jetzt erkenne ich wirklich, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, sondern dass ihm aus jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das ist das Wort, das er den Israeliten gesandt hat, als er die Botschaft des Friedens verkündete durch Jesus Christus: Der Herr ist über alles. Und nun erzählt Petrus den Versammelten das Evangelium von Jesus Christus. Lest es zu Hause mal nach, schön zusammengefasst. Weiter dann, 10, Vers 44. Noch während Petrus diese Worte sprach, kam der Heilige Geist herab auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Petrus begleitet hatten, konnten es nicht fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen sein sollte. Sie hörten sie nämlich in Zungen reden und den großen Gott preisen. Da sprach Petrus: Wie könnte man denen, die doch wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, das Wasser zur Taufe vorenthalten? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Da baten sie ihn, einige Tage bei ihnen zu bleiben. Soweit, so schön. Petrus hat etwas begriffen, aber jetzt bekommt er Stress mit seiner konservativen Jerusalemer Heimatgemeinde. Die Apostel und die Brüder und Schwestern in Judäa hörten davon, dass auch die anderen Völker das Wort Gottes empfangen hatten. Als Petrus nun nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung, also die Juden, ihm Vorwürfe und sagten: Bei Unbeschnittenen bist du eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Nun, jetzt fängt Petrus einfach zu erzählen, was war, seine Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Und es endet dann so: Als sie dies gehört hatten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sprachen: Nun hat Gott also auch den anderen Völkern die Umkehr zum Leben gewährt. Soweit der Bericht aus der Bibel. Eins dabei ist ja ganz offensichtlich: Gott hat ein weites Herz. Gott hat einen weiten Blick. Dieser Blick umfasst alle Menschen mit ihrem Leid und mit ihrer Freude. Gott hat eine tiefe Liebe. Er überlegt, was er tun kann, wie er den für ihn Verlorenen sein Herz zeigen kann. Die Liebe bringt ihn dazu, dass er in seinem Sohn zur Welt kommt und bis zum Äußersten geht. Und das Äußerste ist das Kreuz. Sein Ziel ist Erlösung. Alle sollen hören, wie sehr Gott sie liebt und dass sie an sein Herz kommen können. Gott hat nämlich ein großes Haus. Und auch die Gemeinde hat viele Räume, in die Gott einladen möchte. Alle, die sich rufen lassen, alle, die zum Glauben kommen oder sich nur dafür interessieren. Und Gott leidet darunter, dass so viele noch nicht nach Hause gekommen sind und dass es Christen gibt, denen das nicht viel ausmacht. Denn seine Kinder haben oft ein ängstliches Herz. So wie ich, so wie Petrus. Wir kennen Petrus ja als temperamentvollen, als leidenschaftlichen, als engagierten Jünger. Gott spricht zu ihm. Er will ja die Mission, die bis jetzt wirklich auf das jüdische Volk beschränkt war, darüber hinausführen. Alle Menschen sollen in das Haus der Gemeinde eingeladen werden. Und so schenkt er Petrus ein Bild, eine Vision: unreine Tiere. Jüdischen Menschen war verboten, sie zu essen. Das kannten sie aus der Heiligen Schrift. Nur ein Beispiel, 3. Mose 11. Macht euch selbst nicht zum Greuel an allem kleinen Getier, das da wimmelt, und macht euch nicht unrein an ihm, sodass ihr dadurch unrein werdet. Greuel ist ein jüdisches Fachwort und bedeutet unrein für den Gottesdienst. Unrein waren auch alle Menschen fremder Religion. Man setzte sich nicht mit ihnen an einen Tisch. 3. Mose 7. Und wenn jemand mit etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, sei es ein unreiner Mensch, ein unreines Vieh oder was sonst ein Greuel ist, und dann vom Fleisch des Dankopfers isst, das dem Herrn gehört, der wird ausgerottet werden aus seinem Volk. Autsch. Nun hört Petrus aber in seiner Vision, nimm und iss. Und das bedeutet, geh über deine bisherigen Grenzen hinaus. Auch nichtjüdische Menschen gehören zur Gemeinde. Gott fordert also Petrus heraus, und zwar ganz schön. Und was antwortet Petrus, der Fels, der mutige Apostel, was antwortet der? Niemals, Herr. Gott fordert ihn heraus als Apostel, und der sagt, das kann doch nur Versuchung sein. Ich halte mich an das, was ich kenne und was geschrieben steht. Ich übertrete Gottes Gebot niemals. Petrus hatte es in seiner Bibel gelesen. Und er weiß, wie es zu verstehen ist. Das ist seine Tradition. Er hat es früher so gelernt. Er hat Jahrzehnte so gelebt. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir sind ja alle geprägt von Traditionen. Es geht gar nicht anders. Selbst Gemeinden, die sehr jung und unkonventionell daherkommen, haben schon Traditionen. Mit leisem Lächeln sehe ich das in der Gemeinde meines Sohnes, der sicherlich zur hipsten und jüngsten Gemeinde Berlins gehört. Wow, haben die viele Traditionen. Welche Glaubenssätze man kennt, wie man Gottesdienst feiert, das Abendmahl, sogar die Art, wie man von Jesus redet, unterliegt einer gewissen Tradition. In der Gruppe macht man es eher so und in der anderen macht man es eher anders. Tradition zu haben, ist ganz normal. Man kann auch nicht jeden Sonntag alles neu erfinden, oder? Es kann also für einen nachdenklichen Christen nicht darum gehen zu sagen, weg mit den Traditionen, wir Kreuzkirche sind die Ersten, die keine mehr brauchen. Das wäre naiv. Und Tradition ist ja auch völlig okay. Wenn ich Gottes Reden immer wieder neu höre, wenn ich immer wieder einen frischen Blick in die Bibel werfe, was steht denn da wirklich und was steht da nicht? Tradition ist okay, solange sie nicht verhindert, dass wir aufeinander hören, sodass wir uns nicht im Namen der Tradition bekämpfen. Petrus lehnt hier dieses unmoralische Angebot ab, weil er seine Glaubensgrundlage in Gefahr sieht. Aber was ist denn wirklich Grundlage seines Glaubens? Was ist unsere Sicherheit? Nochmal, es ist Gott selbst, nichts und niemand sonst. Manchmal ist das schwer zu ertragen, dass wir keine anderen Sicherheiten haben. Und ihr Lieben, ich kenne das Gefühl gut. Da verändert sich etwas in der Gemeinde, was ich sehr geliebt habe. Ich fühle mich auf einmal fremd und denke, ich will meine alte Gemeinde zurück. So wie ich Gemeinde kenne, so wie ich sie erlebt habe, so muss sie doch auch von Jesus gemeint sein. Und ich vergesse, wer der Herr der Gemeinde ist und dass er unterwegs ist und dass er regiert. Wie relativ unsere Traditionen sind, merkt man, wenn man etwas herumkommt. Vor 2 Wochen bin ich zufällig in den Gottesdienst der äthiopisch-orthodoxen Christen hineingeraten. Ihre Tradition gehört zu den Ältesten der Christenheit. Und ja, Noah, Schlagzeug, wenn auch ein bisschen anders. Trommeln, Schellen, Tanz. Ihr Lieben, ich habe mich gewundert. Es war sehr fremd, aber irgendwie berührend. Seit 400 nach Christus wird dort Gottesdienst gefeiert und Gott gelobt. Aber in so anderen Traditionen. Traditionen gehören zu uns Menschen. Nur darf eines nicht passieren, dass wir die Stimme der Tradition mit der Stimme des lebendigen Gottes verwechseln. Das gilt auch für unsere Tradition der Bibelauslegung. Sonst besteht die Gefahr, dass wir die Bibel voller Überzeugung zitieren und gar nicht merken, wie sehr unser Blick durch unsere Tradition auch gebunden ist. Wir nehmen dann, was wir früher von Gott verstanden haben, und wir legen es für alle Zeiten fest, weil wir nach Sicherheit suchen, schützen wir uns dann gegen das aktuelle, neue Reden Gottes. So war es jedenfalls bei Petrus. Er hatte viele Gründe dafür, dass das Evangelium ganz sicher nicht zu den Heiden gelangen darf. Er konnte sich auf Worte von Jesus selbst berufen. Jesus hat einmal gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Eine klare Ansage, oder? Petrus konnte sich auf die Praxis von Jesus berufen. Jesus hatte sich nur in wenigen Ausnahmen an Heiden gewandt. Petrus konnte sich auf seine Bibel, also unser Altes Testament, berufen. Sie spricht von der exklusiven Berufung Israels und warnt vor der Vermischung mit den Völkern. Und er konnte sich auf die jahrhundertelange Tradition berufen, die alle diese Texte kennt und auslegt. Er war sich sicher. Nun, wir heute in der Rückschau fragen uns, hat er nicht auch gelesen, dass schon Abraham, der Stammvater, Segen für alle Völker sein sollte? Hätte er nicht in den Propheten lesen können, dass auch die anderen Völker zu Gott finden? Hätte er nicht manches Jesuswort anders deuten können? Ja, schon, hätte er. Hat er aber nicht. Seine Tradition hat das verhindert. Er war offensichtlich nicht offen dafür. Für uns in der Rückschau ist das einfach. Aber wenn man drinsteckt, ist das unglaublich schwierig. Denn was Petrus früher einmal gelernt hat, wirkt wie ein Filter. Es bestimmt, was er hört und was er nicht hört. Er sieht wie durch eine getönte Brille und ist sich doch sicher, dass er ganz klar sieht, was die Bibel sagt. Er merkt nicht, wie viel er dabei übersieht. Seine Tradition und seine Kultur hindern ihn daran zu hören, was Gott jetzt will. Und ihr Lieben, ich behaupte, mehr oder weniger passiert uns Christen das immer wieder. Und oft merken wir es erst in der Rückschau. Das ist die Tragik. In Südafrika, in der Zeit der Apartheid, waren die Buren in kalvinistischen Gemeinden. Die sind sehr fromm. Sie waren sich sicher, dass die Rassentrennung von Gott gewollt ist. Sie lasen in 5. Mose 23, Vers 3, kein Mischling darf in die Versammlung des Herrn kommen. Selbst in der 10. Generation darf keiner seiner Nachkommen in die Versammlung des Herrn kommen. Oder sie lasen in Josua 23 das Verbot, dass sich das Volk Israel mit fremden Völkern vermischt. Da haben wir es doch, sagen sie. Steht in der Bibel. Und merkten viel zu spät, dass ihre Anschauung der biblischen Botschaft insgesamt dem, was Gott damit sagen will, komplett widerspricht. Wir wissen das ja heute. Gott musste ganz neu sprechen durch Menschen wie Desmond Tutu, durch Nelson Mandela und andere, bis wenigstens einige von ihnen die Brille mal abgesetzt haben und neu begriffen. Und ich frage mich, kann uns das auch passieren? Ja, natürlich. Aber immerhin kennen wir ja die Geschichte des Petrus und die weitere Ausbreitung des Evangeliums. Und doch überhören wir so leicht Gottes Stimme. Zu Beginn meines Dienstes, als ich gerade frisch fertig war mit dem Studium, dachten viele Gemeinden, dass die Bibel den Frauen verbietet, zu lehren und zu leiten. Man wusste das einfach. Übrigens, man las es auch in der Bibel, es steht tatsächlich drin. Gott musste neu reden, bis einige begriffen haben, dass diese Idee der biblischen Botschaft insgesamt total widerspricht. Gott ermöglichte erst dann einen neuen, frischen Blick auf die Bibel. Und einigen Christen fiel es dann wie Schuppen von den Augen. Ach, da gibt es ja eine Apostelin, die heißt Junia. Da gibt es ja leitende und lehrende Leute in paulinischen Gemeinden. Wie konnten wir das jahrelang übersehen? Jahrhunderte. Sehr hilfreich, muss ich euch sagen, ist dabei die wissenschaftliche Theologie. Sie hilft, Brillen abzusetzen und genau hinzusehen. Wahrscheinlich kommt man nicht zum Glauben durch wissenschaftliche Theologie, aber man lernt keinen Unsinn zu glauben, weil man mal eine Brille absetzt. Aber das genügt oft nicht. Manchmal brauchen wir ein neues Reden Gottes, damit wir die Bibel wirklich unvoreingenommen lesen können. Und manchmal löst Gottes Reden dann nicht nur Freude aus, muss ich euch sagen, sondern fette Krisen. Ein neues Reden Gottes kann uns schwer verunsichern, in Frage stellen. Hab ich tatsächlich alles falsch verstanden? Kann das sein? Von der Sonntagsschule an? Nein, natürlich nicht. Auch Petrus hatte doch nicht alles falsch verstanden. Aber Gott wollte ihn an einer Stelle in ein tieferes Verständnis des Wortes Gottes führen. Und das geschieht bis heute. Und ich glaube, dass jede Generation von Christen dabei die besondere Herausforderung hat. Denn wir alle haben eine Brille, es unterscheidet sich nur die Farbe. Es ist immer wieder ein Wunder, wenn Gott uns dahin bringt, mit ihm Schritt zu halten, neu auf ihn zu hören. Und das bedeutet es doch, Nachfolge zu leben. Denn Gott möchte mit uns vorangehen. Und seine grundsätzlichen Ziele mit uns, die ändern sich doch gar nicht. Was möchte er denn? Er möchte Menschen an sein Herz ziehen. Er möchte uns Einheit schenken. Er möchte, dass die Armen versorgt sind. Er möchte sein Haus füllen, Brücken bauen. Um das zu erreichen, fordert er uns heraus, auch uns als Gemeinde, auch ganz schön. Und im Grunde kann ich Petrus gut verstehen, der seine Grenzen hat und sagt, das ist mir zu viel. Also das ist mir zu neu. Das habe ich immer anders gelernt. Hat er wirklich. Aber Gott ruft ihn in seine Nachfolge, wie uns heute. Und häufig fängt Gott mit einigen wenigen an. Und die müssen halt erstmal vorangehen. Ist halt ungemütlich für die. Und vielen anderen ist das noch unheimlich. Sie sagen, aber wir sind doch baptistisch. Wir sind doch evangelikal oder pfingstlich oder katholisch. Oder. Und sie ziehen Grenzen. Ja, das ist unrein. Niemand, niemals esse ich davon. Und das ist doch Zeitgeist. Davor müssen wir uns schützen. Im schlimmsten Fall trennen wir uns dann aus Angst. Die meisten Trennungen in der frommen Welt geschehen aus Angst. Angst, es Gott nicht wirklich recht zu machen. Angst, das Fundament zu verlieren. Auch Angst vor neuen Wegen. Angst zerstört Einheit. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir wollen uns vor Sünde schützen. Und dann kann es geschehen, dass wir uns im Eifer des Geschäfts auch vor den Wirken des Heiligen Geistes gleich mitschützen. Gott führt uns in die Weite. Aber ich fühle mich in einem überschaubaren Raum viel sicherer, ihr Lieben. Gut, dass Gott uns gnädig ist. Er verwirft uns nicht dafür. Aber es ist auch gut zu hören, dass er nicht locker lässt. Gott hat Ausdauer. Er wirbt um unser Vertrauen, wie bei Petrus, 3 Anläufe. Wenn Gott weitergehen möchte, sein Werk tun, bereitet er seine Gemeinde vor. Und oft lässt er einige vorangehen. Dann lässt er umsichtige, reife Christen prüfen. Und dann lehrt er die Gemeinde, neue Schritte zu tun. 1000-mal so passiert. So wurde Sklaverei abgeschafft, obwohl man doch jahrhundertelang sicher war, dass es biblisch gut begründet ist. So wurden Menschen nach ihren Gaben gefragt und nicht nach ihrem Geschlecht. So wurde auf einmal klar, welche Überraschung, dass Gott soziale Gerechtigkeit liebt. Und dass er möchte, dass wir für die Schöpfung Verantwortung übernehmen. Gott zwingt niemanden mitzugehen, aber er möchte, dass seine Gemeinde auf dem Weg bleibt. Er möchte, dass wir als Kreuzkirche auf dem Weg bleiben. Wäre Petrus seinem Herrn damals nicht gehorsam geworden, gäbe es diesen Gottesdienst nicht. Das Christentum wäre über so ein paar jüdische Zirkel nie hinausgekommen. Aber als er es begriffen hatte, als er es endlich gerafft hat, da hatte er keine Wahl mehr. Er musste sich als Leiter dann dem Stress aussetzen, seine Erfahrung auch der konservativen Jerusalemer Gemeinde zu erklären. Das blieb ihm nicht erspart. Und das war eine schwere Auseinandersetzung. Wir kriegen davon ja nur so einen Widerhall mit in der Apostelgeschichte. Aber ohne sie gäbe es heute das Christentum in dieser Form nicht. Es geht nicht darum, willkürlich alle Grenzen zu überschreiten. Versteht das nicht miss. Aber es geht darum, dort aufzubrechen, wo uns Gott dazu auffordert. Ich denke an persönliche Kontakte, etwa auch zu muslimischen Menschen. Wer nimmt sich ein Herz und bezeugt ihnen mit Wort und Tat den auferstandenen Christus? Da müssen wir Grenzen überschreiten. Wer geht zu Menschen, die sich völlig vom christlichen Glauben und der Kirche entfremdet haben? Davon gibt es immer mehr. Ja, im Osten der Republik sind es fast alle. Wer setzt sich der Skepsis aus und dem Spott? Wer geht zu Minderheiten und Randgruppen und lädt sie ein und sagt, ihr gehört genauso hierher? Es geht auch nicht um Gleichgültigkeit, so jeder soll nach seiner Fasson selig werden, unterstellt mir das nicht. Gleichgültige haben kein weites Herz, Gleichgültigen sind die anderen egal, das ist ein Unterschied. Ein reifer Christ weiß, Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und Punkt. Und gleichzeitig ist er und sie bereit, Gottes Geist im Bruder und in der Schwester zu erkennen. Egal welcher Konfession, egal welche Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder Kultur. Denn Christus ruft alle an seinen Tisch. Petrus musste umdenken. Er hat das mit Gottes Hilfe hingekriegt. Und mit ihm die ersten Gemeinden. Und der Durchbruch kam ja durch das Reden Gottes. Also er redet ja erst zu dem römischen Hauptmann. Er redet parallel zum christlichen Apostel. Er kam also durch das Reden Gottes. Er kam durch persönliche Begegnung. Gott bringt die beiden zusammen. Und am Ende redet Gott durch eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Was folgt, ist ja dann trotzdem noch eine Auseinandersetzung in der Gemeinde. Ja, die müssen ihr Forum noch machen. Es blieb ihnen nicht erspart. Aber Gott redet ja bis heute und er redet so ähnlich. Er redet durch seinen Geist. Er redet durch die Begegnung mit Menschen untereinander. Er redet, indem wir seinen Spuren folgen. Es gibt ja viele Diskussionen in der Ökumene, die kriege ich ja gerade sehr mit. Es gibt viele Diskussionen in der Gemeinde, die kriege ich teilweise mit. Offene gibt es und hinter vorgehaltener Hand. Überall wird geredet, nicht immer führt das weiter. Ich höre aber Gott durch dieses Bibelwort sagen, so, und jetzt kommt ein Punkt, jetzt rede ich. Du bist an deiner Grenze, aber ich weite dein Denken und Fühlen und erwärme dein Herz. Und ich will euch verbinden. Und ich lehre euch, Grenzen zu überschreiten und einander anzunehmen und nicht auszugrenzen. Am Ende kam hier der Heilige Geist. Am Ende musste Petrus anerkennen, wenn die Heiden den Heiligen Geist bekommen, ja, dann sind es wirklich Kinder Gottes. Und das ist ein Prinzip, das dieser Geschichte zugrunde liegt. Spüre, wo Gott entlang geht. Nimm wahr, wo er handelt und bei wem. Lies die Bibel neu angesichts dessen, was Gott tut. Du wirst überrascht sein, was du alles liest. Lass dich nicht nur leiten von den Argumenten der Tradition. Lass dich nicht einschüchtern von Angst. Auch nicht von denen in der Christenheit, die sich für besonders bibeltreu halten. Schwestern und Brüder, natürlich sind wir in unserem Bibelverständnis davon geprägt, was uns beigebracht wurde. Ich doch auch, von meinen Eltern, von Freunden, was mir in der Kindheit gepredigt wurde. Das ist wertvoll. Das sollten wir achten. Aber es darf unseren Blick nicht verstellen für das, was Gott heute tut und was er uns heute durch sein Wort sagt. Da kann man jetzt viele Folgerungen draus schließen. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass wir immer neue Aktivitäten als Gemeinde erfinden müssen, sondern lass uns doch mal gucken, wo ist denn Gott schon unterwegs und dann machen wir da einfach mit. Wo sind Menschen, die Jesus bekennen, ihm ihr Leben weihen, in der Kraft des Heiligen Geistes leben? Dann können wir sagen, sie gehören auch in die Gemeinde. Wo handelt der Geist Jesu? Kann sein, dass einige von uns das bei katholischen Christen nie vermutet hätten. Aber was soll ich sagen? Es ist Gottes Werk. Kann sein, dass einige das nie bei verrückten Gemeindeneugründungen vermutet hätten, aber es ist doch Gottes Werk. Kann sein, dass wir das bei uns ganz fremden und schrillen Typen nicht vermutet hätten, aber Gott ist am Werk. Und dann sollten wir nicht mit schlechter Laune sagen, so geht das aber nicht. Gott geht mit seiner Liebe und mit seiner Weite voran. Und er möchte in sein Haus einladen und er möchte auch durch uns als Gemeinde noch viele zu sich ziehen. Wenn wir ihm nicht folgen, nun, dann macht er sein Werk auch ohne uns. Aber wäre das nicht schade, wenn wir nicht einbezogen wären in das, was er tun möchte? Und offensichtlich steht er ja da und tut es schon. Ich denke, dass Gott gerade fromm geprägte freikirchliche Leute heute sehr herausfordert, also auch uns. Wenn wir stehen bleiben, werden wir irgendwann betrübt feststellen, dass Gott halt trotzdem weitergegangen ist. Vielleicht ist er bei Menschen, die wir gar nicht eingeladen haben, oder die wir als Sünder ausgegrenzt hätten. Das wäre nicht untypisch, das war schon zu seinen Lebzeiten auf Erden so. Gott benutzt heute Gestalten und Formen, die uns fremd sind. Er handelt durch Menschen, die wir uns vielleicht nicht aussuchen würden. Und wir sehen diese Leute und sie bekennen Jesus und sind erlöst. Ihr Leben gehört Jesus, sie leben in der Kraft des Heiligen Geistes, sind seine lebendigen Zeugen. Was denkst du, ist es vielleicht gerade für fromme Freikirchen Zeit, Buße zu tun und zu sagen, Herr, lass mich dein Herz begreifen, lass mich begreifen, wo du hin willst und zu wem? Lass mich aus der kleinen Puppenstube meines Herzens herauskommen, wo alles ein Plätzchen hat, wo alles nach meinen Vorstellungen geht. Gott will diese Welt gewinnen für Jesus, nicht nur den bürgerlichen Mittelstand. Wir sollten Helfer und Werkzeuge sein. Und wenn die Angst hochkommt, hören wir ihn, wie er uns sagt, fürchtet euch nicht. Furcht ist nicht in der Liebe. Das ist doch wie bei Kindern. Wenn die liebevollen Eltern in der Nähe sind, haben die auch keine Angst mehr. Wenn Gottes Liebe uns bescheid, wird unsere Angst kleiner. Und viele Probleme, die wir uns heute machen, werden wie weggeblasen sein. Ich muss kein Prophet sein, um das zu sagen. Nur in seiner Liebe werden wir fähig zur Nachfolge. Denn die ist kostspielig und die ist teuer. Manchmal macht es Angst. Aber es ist gleichzeitig so kostbar. Gott sehnt sich danach, dass sein Haus voll ist. Und der Eingang heißt Jesus. Und Gott fragt, wie baue ich mein Volk? Wie sammle ich die Verlorenen? Wie kann meine Liebe sie erreichen? Und wenn uns das erfasst, dann wird uns Gott noch ganz anders segnen können. Und dann werden unsere selbstgemachten, ach so wichtigen Konflikte weniger wichtig. Lasst uns beten, dass Gott uns sein Herz gibt, ein weites Herz. Amen.